Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die Ausgabe 584 nach dem 1:1 der Männer des 1. FC Union Berlin am ersten Spieltag der Bundesliga der Männer beim 1. FSV Mainz 05 und nach dem 2:2 der Frauen des 1. FC Union Berlin nach dem ersten Spieltag der 2. Liga gegen den Hamburger SV. Habe ich alles richtig gesagt?
Ich glaube schon.
Hi Steffi. Ja,
alle Wörter waren da. Guten Abend.
Ich habe nicht genau hingehört.
Hallo Hans-Martin. Hallo Nadine.
Hallöchen.
Und wir grüßen bei seiner Saisonvorbereitung Daniel aus Frankfurt, glaube ich.
Hallo.
In Frankfurt, nicht aus Frankfurt.
Nee, nein, der ist auch, glaube ich, jetzt auch aus Frankfurt.
Nee, du begrüßt ihn aus Arsch der Heide in Frankfurt.
Genau.
Ja, okay. Mhm. Also Daniel, hallo.
Hi.
So, und Daniel hat unfassbar wenig Zeit, weil er ein sehr wahnsinnig gefragter Mann ist, der alle Gästeblöcke der Republik besucht, weil er strategisch gut gelegen wohnt, im Gegensatz zu allen in Ostdeutschland.
Der alten Republik, die sich so zwischen Frankfurt und Stuttgart und Düsseldorf erstreckt ungefähr.
Genau. Und da das Auswärtsspiel der Männer beim 1. FSV Mainz 05 war, war Daniel auch im Gästeblock und wird uns darüber berichten. Und Und danach musst du schon wieder arbeiten gehen, weil wozu gehen Leute aus Ostdeutschland nach in die gebrauchten Bundesländer, wenn nicht zum Arbeiten?
So sieht's aus.
Gut. Gebrauchte Bundesländer, Halleluja.
Der wird auch nicht mehr besser.
Ich jetzt manchmal so komplett in die Boomer-Ecke ab.
Ich muss sagen, das färbt hier einfach alles ab.
Ich wartet nicht.
Seh wie der Zonenboomer.
Wie ist der, wo ich wohne?
Sag's euch.
Ja. Daniel, erzähl uns doch einfach mal vom Mainz, vom Stadion auf der Wiese und ist der Stadionsprecher immer noch so der Tim Tölke der zweiten Liga?
Absolut. Also er hat kein komisches Sakko an, aber sonst ja. Aber ich muss ja sagen, abgesehen davon fahre ich ja eigentlich immer wirklich sehr gerne nach Mainz. Nicht zuletzt, weil ich das gemütlich mit dem Fahrrad machen kann von hier. Und dann ist das so ein schöner kleiner Ausflug. Man fährt noch den kleinen Hügel auf besagte Wiese hoch, aber ich muss auch sagen, das finde ich auch eigentlich noch ganz erträglich. Also ich finde zum Beispiel in Freiburg fühlt sich das Stadion im Industriegebiet am Flughafen irgendwie abgelegener an als in Mainz. Ich finde das eigentlich noch ganz okay so. Da oben ist ja so der Unicampus, den es ja auch schon länger da gibt. Und dann da hinten dran, wo noch Platz war, haben sie halt dieses Stadion hingestellt. Ich finde das eigentlich ganz okay. Ich finde auch die Infrastrukturanbindung da eigentlich im Großen und Ganzen ganz okay, außer dass es irgendwie auch cool wäre, wenn es mehr als einen Aus- und Eingang für den Block gäbe. Das staut sich dann immer so ein bisschen, das ist ein bisschen nervig. Aber sonst fahre ich da eigentlich immer gerne hin. Ich mag eigentlich auch Mainz als Verein und als so Fanszene und so. Also ja.
Warst du denn 2001? Zwei.
Ja, Jürgen Klopp ist da ja jetzt auch nicht mehr. Von daher, man muss da ja mal auch loslassen können.
Und Timo Wacher auch nicht.
Genau, man muss auch mal ein bisschen verzeihen können.
Aber Christian Heidel, über 1000 Spiele.
Ja, aber ist der da noch
aktiv? Wieder.
Stimmt. Ja, aber nee, also ich finde es eigentlich immer ganz nett.
Naja, ich sag nicht.
Darf er doch, Sebastian.
Ja, darfst du alles finden.
Alle große Demokraten.
Weil ich auch ein großer Demokrat bin, drücke ich dir meine Meinung von Mainz auch nicht auf.
Ja, aber zum Beispiel die Fans von Mainz sind zum Beispiel auch große Demokraten. Das kann man ja auch nicht von allen sagen und deswegen unter anderem auch. Finde ich es eigentlich ganz nett.
Aber nimm uns doch jetzt mal so mit rein in dieses Stadion. Du hast da sicher einen Shoppen in der Hand gehabt, weil es ist ja, wenn ich das bei Tach hier sagt, richtig gelernt habe, auch die Weinhauptstadt von Deutschland.
Ja, das merkt man auch. Da gibt es auch so ein unten am Rhein gibt es so eine Zeile mit so Buden. Ich weiß nicht, ob das eine Sonderveranstaltung ist oder ob das mehr oder weniger im ganzen Sommer ist. Und da gibt es auch einen Stand von den Mainzer Winzern, habe ich auch gesehen. Im Stadion gibt es da die berühmte Weinschorle. Wir haben die, glaube ich, einmal mit Sprite bekommen. Das war ein bisschen strange. Ich glaube, die Jungs an dem Getränkestand über dem Gästeblock sind da einmal ein bisschen durcheinander gekommen. Das war der bizarrere Teil dieser Auswärtsfahrt. Aber ansonsten...
Ist das die Form von Radler in Mainz?
Ja, scheinbar.
Aber ganz kurz, du wohnst ja jetzt in Frankfurt, macht man das nicht mit Äppelwoll, macht man das manchmal, ne? Dass man das nicht mit Wasser streckt, sondern mit süßer Limo?
Ah ja, stimmt, genau, aber das ist dann sogenannte süßgespritzter, aber
genau.
Ich habe jetzt instinktiv nee gesagt, weil ich immer sauer gespritzten nehme.
Ja.
Ja. Natürlich.
Verständlich.
Ja.
Aber ansonsten war es halt irgendwie so, für mich war ja auch der Saisonauftakt und dann habe ich auch gemerkt, man braucht auch als Fan so ein bisschen, um reinzukommen. Hab gemerkt, die Stimme war besonders schnell weg.
Hast du die Anweisung des Trainers für die Sommer, für deinen Urlaub nicht beachtet? Ja, hast du nicht trainiert nach Trainingsplan, der dir mitgegeben wurde?
Nicht die Stimmbänder scheinbar. Diverse andere.
Ist ja egal. Radfahren ist für Union egal. Singen ist wichtig.
Als ob du jemals mit einem Mountainbike durch einen Auswärtsblock fahren würdest. Also. Ja, Stimme muss auch trainiert werden, das ist schon richtig. Ja. Okay, aber die war erste Halbzeit, hast du noch geschafft, oder?
Ach, ich habe die ganze Zeit gesungen natürlich, aber in der Halbzeit wurde mir schon gesagt, dass ich, als ich versucht habe zu reden, dann schon nicht mehr so richtig viel Stimme hatte. Und man hört es ja jetzt auch, dass die noch ein bisschen angeschlagen ist.
Aber dann hast du ja im Prinzip Union gar nicht live gesehen, in der Vorbereitung nichts und Pokal nicht und hast Fernsehen, aber hast du mitbekommen irgendwie so, was so lief?
Ja, so hin und wieder bin ich dann mal aufgetaucht aus meiner persönlichen Sommerpause.
Okay, und wenn du jetzt das wahrnimmst, was du da auf dem Platz gesehen hast, also hast du was gesehen? Das ist ja die wichtige Frage bei Auswärtsfahrten natürlich auch.
Ja, ich habe natürlich selber auch eine Fahne in der Hand gehabt.
Ja,
aber
gar nicht.
Aber sonst habe ich durchaus was gesehen. Und ja, habe da eigentlich gemischte Eindrücke dann gehabt, muss ich sagen. Ich kann das ja mal, ihr werdet es dann noch im Detail besprechen, aber ich kann mal kurz sagen, was mein Eindruck war. Erstmal habe ich das Gefühl, dass es schon irgendwie schwierig reingekommen war. Dass es dann aber schon so 5 gute Minuten gab oder 7,5 oder so, so Mitte der ersten Halbzeit, wo durchaus auch ein Tor hätte fallen können. Das wäre jetzt auch nicht unverdient gewesen. Und dass ansonsten aber es irgendwie so ein, insgesamt so ein zäher Auftritt war. Jetzt im Unterschied zum Beispiel zu der Dame hinter mir, die die ganze Zeit der Meinung war, Spielern mitzuteilen zu müssen, dass sie sich mal anstrengen sollen, während sie ihre Stimme da ansonsten nicht so weiter zum Singen benutzt hat.
Hast du ihr sicher auch gesagt, wir kennen dich ja da.
Ja. War ich jetzt nicht der Meinung, dass am puren Engagement gefehlt hätte.
Darf ich ganz kurz fragen, wie ging das Feedbackgespräch aus?
Ey.
Ihr habt ein weiteres Perspektivgespräch vereinbart?
So ungefähr.
Ja, Follow-up-Termin.
Komm dann. Du mal wieder hierher, da.
Also hatte ich nicht das Gefühl, dass es am Engagement gefehlt hat, aber es war irgendwie schon zäh. Und es gab irgendwie viele Momente, wo Bälle irgendwie versprungen sind oder wo man irgendwie einen Schritt zu lang zum Ball gebraucht hatte. Und wie gesagt, wenn man jetzt nicht der Meinung ist, dass das am puren Einsatzwillen lag, dann muss es ja irgendwie daran liegen, dass man entweder nicht so frisch ist oder dass man aus irgendeinem Grund ein bisschen zu weit weg steht immer. Und den tieferen Grund dafür habe ich noch nicht so richtig gefunden. Aber es gab irgendwie auch jetzt nicht so schrecklich viele, aber so ein paar Momente, wo auch mal Platz nach vorne aufging, wo mal Bälle in offenen Raum gespielt wurden und wo man dann gesehen hat, wie es vielleicht gefährlich werden könnte. Da gab es dann auch wieder ein paar, wo dann die Verarbeitung von dem entscheidenden Ball wieder ein bisschen zu langsam war und deswegen dann keine klaren Abschlüsse dabei rauskamen und so. Aber ich hatte halt das Gefühl, man sieht so ein bisschen, was die Idee ist, aber da muss noch einiges auch zusammenwachsen, richtig.
Da hast du fast mehr gesehen als ich, aber ja.
Ja, und die Idee hat man auch nicht durchgängig gesehen und zwischendurch ne, so ein Spiel, wo dann halt so viele irgendwie Stolper-Momente oder Stockfehler oder so weiter dabei sind, solche Momente nehmen dir ja auch immer den Schwung dann wieder raus und machen es dann auch schwieriger, die Idee, wenn sie denn da war, umzusetzen. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit gab es diese kurze Phase, wo man sich mal so ein bisschen festgesetzt hat, wo man ein paar Abschlüsse hatte, ein paar Torchancen, ein paar Annäherungen und insgesamt gab es ja durchaus auch Abschlüsse schon genug. Also bei den Schüssen an sich war es ja dann auch relativ unentschieden. In der einen Statistik, in die ich geguckt habe, hat Mainz dann am Ende zwar 1,4 zu 0,5 Expected Goals gehabt. Das lag aber vor allem daran, dass halt die Chancen von Johnny Burkhardt in der Nachspielzeit jeweils jeder Hälfte da sehr hoch bewertet wurden und dieser Kopfball von Lee in der ersten Halbzeit.
Nicht zu Unrecht.
Ja, der war durchaus gefährlich. Und die Chance am Ende, die
muss noch erstmal nicht machen.
Herzstillstand, ja. Moment.
Darüber hat sich Bo Henriksen auch sehr, also oder er hat es zumindest zitiert, dass es 1,5 bis zu 0,5 muss man eigentlich gewinnen und ich habe ihn da auch durchaus verstanden.
Das ist richtig und vor allem halt mit dem Ding am Ende, also andere Trainer hätten dafür ihre Spieler gekreuzigt und irgendwelche Nachrichten an irgendwelche Berater geschickt.
Es gab eine Entschuldigung von Alexander Zorniger heute.
Ah ja.
Ja, herzlich auf demselben, bei Sky.
Ja, aber also jedenfalls hatten wir da durchaus ein bisschen Glück. Andererseits fand ich, der Moment, wo dann das 1-0 für Mainz gefallen ist, war jetzt auch keiner, wo das unbedingt notwendig war, sondern das war halt eher, dieser Angriff an sich war gesteigerte Zusammenkettung von unglücklichen und däppschen Momenten irgendwie. Von vorne nicht richtig zum Ball gehen, wenn man eigentlich selber eine gute Chance hat, zu irgendwie dreimal das Tackling verpassen und dann noch ein zumindest irgendwie unnötigen Freistoß gegen sich kriegen, der dann so reingeschossen wird. Wo ich aber auch wiederum sagen muss, so ein bisschen habe ich mich für Nadim Emiri ja auch gefreut, dass er dieses schöne Tor geschossen hat.
Weil ich nicht.
Passiert mir nie.
Weil der wieder ausgepfiffen wurde von irgendwelchen Leuten, die da mit Dingen Probleme haben, dass ich immer noch nicht so sehe. Und von daher fand ich das nicht ganz.
Also ich kann ja Pfiffe gegen ihn doof finden und trotzdem ihn
auch doof finden.
Ja, ihn trotzdem kein Tor gönnen. Also das
würde ich sagen.
Also ich bin ja zu beiden Sachen ganz fähig. Gut.
Das war aber ein schöner Freistoß.
Ja, aber falsche Mannschaft.
Ja, wirklich.
Nein, der war schon sehr gut.
Ja, das habe ich gestern auch gesagt, hat mir Steffi schon das Gleiche gesagt, was sie gerade eben gesagt hatte. Aber dann, ich muss jetzt mal ganz kurz, ich weiß nicht, ich kenne jetzt deine Stoppuhr nicht, den Counter, wann du hier raus musst. Aber eine Frage habe ich ja schon. Und da hat mich interessiert, wie du das gesehen hast. Da hat Union ja eigentlich mit 3 zentralen Mittelfeldspielern gespielt.
Ja.
Und es hieß ja immer, es gibt nur 2 zentrale Mittelfeldplätze bei Bo. Jetzt komme ich hier.
Ja, Svensson. Hat er umgestellt.
Ja, eben. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ja, aber warum?
Da hat er in der PK irgendwas zu gesagt. Dass
hab
er
ich jetzt
da,
nicht verfolgt.
Dass er da wollte irgendwie die Anlaufmechanismen gegen die Mainzer verändern, aber er ist da nicht wahnsinnig ins Detail gegangen. Aber
ja, ich habe es jetzt auch jetzt nicht im Detail nachgeschaut. Also Hollerbach hatte ja so die Rolle, halt dann die Konter zu laufen quasi oder die 1 gegen 1 Duelle. Jordan vorne, die Bälle zu verteilen und die anderen halt Bälle zu gewinnen und dann auf die beiden auf die ein oder andere Weise zu spielen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es quasi einen zweiten Stürmer oder einen Mittelfeldspieler weniger gebraucht hätte. Eher halt noch, was wir ja auch letzte Saison schon und auch davor schon öfter besprochen hatten, das sich anbieten von den Sechsern ist, glaube ich, das größere Thema und dann halt gute Bälle nach vorne spielen und vielleicht halt aus dem Mittelfeld sich zumindest halt Richtung Abschlüsse mit einzuschalten, so wie es ja dann Benisch sehr schön gemacht hat.
Ja, für mich wäre jetzt auch eher so der Punkt, dass ich gedacht habe, defensiv ist das ja schon aufgegangen, diese ganze Idee. Also ich glaube, so bloß offensiv war es dann halt teilweise sehr mau von Union. Ich fand das defensiv jetzt nicht so schlecht.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das eher ein verhaltener Ansatz auch durchaus war. Also schon, dass es schon primär darum ging, erstmal Mainz den Platz zu nehmen. Und dann, ja genau, nach vorne so richtig habe ich das ganze Spiel über nicht gesehen, was die Idee ist. Das war so das Problem, das war völlig in Ordnung, solange es 0-0 stand. Weil irgendwie man schon das Gefühl hatte, irgend so ein Ball kann auch schon mal durchkommen oder Benedikt Hollerbach kann mal auch mal bei so einem Dribbling vielleicht doch durchkommen, auch wenn er sich immer wieder festgerannt hat, also auf seine altbekannte Art. Aber so richtig einen stringenten Plan nach vorne habe ich beim besten Willen nicht erkennen können. Und auch und das Tor, das dann fiel, also der Ausgleich, das war ja schon, ja, eigentlich war es gar keine, ja, es war so eine halbe Umschaltsituation, die, also wo eigentlich schon genug Zeit war für Mainz sich wieder zu organisieren. Der ganze Spielzug eigentlich auch ganz hübsch ab dem, also Mainz hat halt versucht, vorne Druck zu machen, kam langer Ball, Kevin Vogt gewinnt das erste Kopfballduell nicht ganz sauber und dann wird trotz Gegnerdruck über Renault letztendlich hinten rausgespielt. Und das war dann gut, aber ob das jetzt mit drei Mittelfeldspielern, zentralen Mittelfeldspielern oder, also da waren ja auch nicht alle in ihren Positionen, das war, glaube ich, weniger formationsabhängig dann letztendlich.
Ich glaube auch, und das ist das, was Daniel vorhin, glaube ich, so mal angedeutet hatte, dass es auch kein Thema von Formation an sich ist, sondern von auch Mut und vielleicht auch Qualität im Spiel nach vorne. Und dass sich das vielleicht erst finden muss, weiß ich nicht. Also ich kann es jetzt auch nicht so sagen. Also ich
muss ich, glaube ich, noch einiges finden, ja, das glaube ich schon.
Ja. Halte ich übrigens auch für die interessanteste Frage, ab wann wir sagen, dass sich gefunden haben sollte oder müsste, weil gleichzeitig, wie viele Punkte sollte man dann auch haben?
Hm. Das, also ich habe gestern gesagt, 40. Wenn wir mit denen Punkteschnitt halten, dann könnte es ja schon reichen.
Boah, das wird so ein Herzschlagfinale wie letztes Jahr.
Ja, das muss ich nicht unbedingt haben.
Niemand unterschreibt das hier.
Ja. Die andere interessante Frage ist natürlich auch, mit welchem Personal, ne? Also Benesch kam jetzt rein, Kimlen kam jetzt noch nicht rein, Skarke auf Außen, fiel mir nur gerade ein, weil ich noch auf die Auswechselbank geguckt habe, wollte ich auch noch erwähnen, hat glaube ich auch ein paar gute Momente gehabt. Haberer wurde Skarke, auch eingewechselt.
Skarke war sehr gut, als er reinkam, ja. Fand ich tatsächlich.
Ja. Und wieder andererseits Schäfer, bisschen unglückliches Spiel bei Toussaint. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich bei Toussaint jetzt immer noch nicht das gesehen, was ihn wirklich irgendwie abhebt. Von Dingen. Von daher ist das vielleicht noch die spannende Frage, wie sich das aussortiert und wer da sich oder wen aussortiert. Ja.
Ja, und ich glaube, dass das halt eine Sache von den nächsten, weiß ich nicht, 3 bis 5 Spielen sein wird, wo sich dann vielleicht doch sowas wie eine Elf findet. Wir hatten ja auch am Anfang so ein bisschen festgestellt, dass von den Zugängen ja nicht so viele sich direkt so startelfmäßig so reingefunden haben. Ja. Und vielleicht also, tut sich das dann noch.
Ja, was die also Zugänge
keiner, an oder?
Querfeld wurde ja dann eingewechselt. Je nachdem, wie das bei Vogt ist, da gab es noch keine News, oder?
Es sah nicht gut aus, aber keine Ahnung.
Ja. Könnte der ja auf jeden Fall reinkommen. Bei Rote kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwann spielt und bei Benes würde ich eigentlich jetzt von ausgehen. Ja.
Ja.
Ansonsten, bevor ich mich verabschiede, wollte ich noch einen abseits vom Platz-Ding sagen, nämlich, dass ich es auch wirklich nicht raffe, dass man sich dann irgendwie mit Scheiß St. Pauli rufen verabschiedet. Aber
ja. Erzähl mal richtig, Daniel, bitte.
Sowohl Außenblock als auch dann quasi, also ich sag mal so, das sind sicherlich Elemente von und bei Union beteiligt, diejenigen sind, auf die ich weniger Bock habe und die vielleicht auch dazu führen, dass ich persönlich auch meine ambivalenten und distanzierten Momente in letzter Zeit öfter hatte.
Ja, wird wieder richtig toll am Freitag.
Generell gehe ich deswegen auch mit einem ambivalenten und ein Stück weit distanzierten Gefühl dann wieder nach Hause nach so einem Spiel.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also auch wenn ich St. Pauli für die 90 Minuten, in denen wir gegen sie spielen, auch scheiße finden werde. Aber danach auch nicht mehr.
Danach ja, aber wir singen auch nicht beim Spiel gegen Augsburg Scheiß Mainz 05, wenn nichts Heimspiel gegen
ich singe noch Mainz nicht immer ist, Scheiß FC Augsburg, weil ich das als
nein, nehme. Aber so, das, also sagen wir mal so, das hat ja eine höhere
ja, ich verstehe schon, was ihr meint.
Wertigkeit.
So, was machen wir sonst vor dem Derby, ja.
Da, schon vor jedem Derby Scheiß St. Pauli.
ja, genau.
Nordderby in der Bundesliga.
Genau. Ja, eher unschön.
Ja, irritierend auf jeden Fall.
Können sich ja alle ihren Teil denken zu. Ja.
Verstehe ich gut.
In dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Sendung.
Mach's gut, Daniel.
Schön, dass du da warst, Daniel.
Scheuret.
Komm wieder.
Tschüss.
Tschüss.
So, dann versuche ich jetzt mal, nachdem das hier so ein Ritt durch unsere Notizen war, so ein bisschen.
Sendungsdokument zerschossen?
Ja, auf jeden Fall. Das machen Auswärtsfahrer ja öfter mal.
Man muss sich den Daniel einfangen, wenn er Zeit hat.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, zur ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, auch alles gesagt. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Wir können sagen, oder beziehungsweise, da wir ja alle bei dem Spiel in der Alten Fürsterei waren, wäre ja die Frage, wer hat das Spiel eigentlich wo gesehen?
Ihr auf eurem Telefon?
Jeweils zwei zusammen.
Ja, genau.
Und Nadi und ich im Forum Köpenick.
In dieser Mittelbar oder wie?
In der mit den vier Fernsehern.
Ja.
Also nicht die mit der Leinwand sondern und dem Beamer, sondern die mit den vier Fernsehern, ja.
Ganz vorne, wo so Kaffee früher quasi war.
Genau, die gehören ja beide zusammen.
Daher sind die
verwandt? Wir haben uns da tatsächlich dann zu fünft an einen Zwei-Mann-Tisch gequetscht und dann ging das alles.
Ja, cool. Und auf jeden Fall ein Top-Tipp, hätte ich gar nicht, wäre ich gar nicht drauf gekommen, da zu gucken.
Das absolute Killer-Feature war, das Forum Köpenick ist klimatisiert.
Oh, ja.
Stark.
Oh, auf jeden Fall an dem Tag. Ja,
nur deswegen sind wir eigentlich da
sonst
gelandet.
Sonst wären fünf Leute am Zwei-Mann-Tisch auch nicht gegangen.
Ja, und
oh Mann,
die Toilettensituation ist dort auch super.
Jo.
Ja, klar.
Forum ist völlig in Ordnung.
Ja.
Also geht Forum im Vergleich zu... du
nur
hast
bei Sonnabend spielen, ne?
Ja, klar. Aber die Alternative war halt, du hast das Telefon quer in der Halterung im Auto und musst aber auch noch irgendwie durch den Stadtverkehr lenken. Und es gibt einen Unfall auf der Strecke vor dir. Du musst ganz schnell auch noch dein Navi betätigen.
Ja, haben wir alles geschafft?
Wir haben das alle geschafft. Und der Mann hat gesagt, nein, ich muss dafür nicht rechts ranfahren. Ich kann das auch so. Wir sind nach Hause gekommen. Aber auf jeden Fall so Mäusekino.
Durchaus
Handy.
Bedenklich.
Ja, ich fand das auch nicht gut. Aber jedenfalls dieses Mäusekino auf dem Handy-Display ist jetzt, also ist schwierig.
Ja, ich habe da auch gar nicht so viel hingeguckt. Ich habe ja vor allem gehört.
Ja.
Schauen konntet ihr dann. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in der ersten Halbzeit viele Höhepunkte verpasst hätte. Und fand aber auch, dass es mir nicht so eine Angst gemacht hat wie manche Vorbereitungsspiele, was so Defensive betraf. Insofern war ich damit ganz okay und ich fand auch das Wort Abnutzungskampf, das höre ich im Zusammenhang mit Union auch ganz gerne.
Ja, die Intensität war auf jeden Fall davon.
Genau.
Also das war deswegen, das meinte ich vorhin mit bis zum 0-0 war alles in Ordnung. Dann fiel mir auf, dass ich nicht weiß, wie wir ein Tor schießen wollen.
Ja, das war tatsächlich ein dummes Ding.
0-1, so. Ja.
Da müssen wir auch mal kurz sagen, also Mainz ist ja auch viel, viel besser aus der Halbzeitpause zurückgekommen. Also es ist jetzt also die Situation, die da zu dem Tor geführt hat mit dem Freistoß. Das ist ja auch
ich
alles
immer
nicht...
Ich ein bisschen soft fand, ehrlich gesagt, bin ich da der Einzige?
Also ich fand, es war ein Freistoß, wieso?
Ja, egal. Es war
also,
nur so.
Sieht das jemand anders?
Weiß ich nicht, deswegen Freike.
Nö, also fand ich jetzt überhaupt nicht diskutabel.
Okay.
Und
ja, und Sivo ist halt schon runtergegangen, bevor gezogen wurde.
Ja, und Sivo, der geht die ganze Zeit runter. Das hat sogar sein Präsident in der Halbzeitpause gesagt.
Aber dadurch wird es ja nicht erlaubt da.
Eben, also ich fand, mir wäre es zu sehr gewollt gewesen und da war nicht irrsinnig viel.
Ja. Naja.
Aber das kann sein, dass ich das auch vielleicht... Nach der Aufregung über die Zweitligaschiedsrichterin, da dann schon in Krawalllaune war im Forum Köpenick.
Ich dachte, bist du nicht derjenige, der Schiedsrichter schelte lame findet?
Ich schelte ja nicht.
Ich vermute mal, wir kennen ja alle Hans Martin, er kann ja auch gerne ein bisschen lauter reden und ich glaube im Forum sind auch noch mal ein paar Leute zusammengezuckt, wenn er sich nochmal drüber aufgeregt hat, das halt so wunderbar da drin, das ist fantastisch.
Das kann
ich mir gar nicht vorstellen, Hans Martin, der regt sich eher nach innen auf.
Ja,
mit lauten Menschen einfach nicht im Forum gucken.
Ja, aber hätte man diesen Freistoß, also außer in der Entstehung und so pfeifen und wie auch immer, verhindern können, also dieses Tor? Das ist die Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe und ich habe darauf gar nicht so eine gute Antwort. Also ich habe gar keine Antwort, ehrlich gesagt, drauf. Ich habe mich gefragt, habe ich eigentlich gedacht, der hat es eigentlich gut getroffen. Und dann kam, war das der Kommentator, der meinte, früher hätten ja Torhüter da auch einen Mann auf die Linie gestellt oder so? Ich dachte so, Aber was soll denn das bei diesem Freistoß bringen? Er kann ihn ja auch noch mit der Hand dann irgendwie ab. Also,
ja, naja, einfach um die Möglichkeiten wahrscheinlich für den Schützen nochmal geringer zu machen, wenn du da halt noch einen Spieler hinstellst. Ne? Ja. Da musst du ja halt wirklich nur noch ein kleineres Fenster treffen. Ich glaube, das war dann halt eher so damit gemeint. Oder er wollte halt einfach ein bisschen Fachwissen bringen und zeigen, wie lange er schon Fußball guckt.
Ja. Also, ja, also ich tue mich da schwer. Ich kann da jetzt bei Renault auch keinen Fehler entdecken oder irgendwas.
Der war einfach sehr gut getreten.
Ja.
Also selbst wenn du jetzt sagst, wenn die Mauer da ein bisschen mehr dahin gesprungen und wenn Renault da, weiß ich nicht, können wir gerne Sascha Felter mal fragen, ob es einen Zwischenschritt gab, den es nicht hätte. Also so, der war einfach aber sehr gut, das kann man ja auch mal anerkennen. Also ist es ja auch.
Halte ich ja
der übrigens. Kommentator hat es halt vorher herbeigeredet.
Bitte was?
Das ist eine ganz hervorragende.
Ach ja, für Amiri. Die
Position wäre für Amiri und der sei ja auch sehr gefährlich bei direkten Freistößen und er habe ja auch. Halt doch Maul, Bruder. Ja.
Ja, hat er dich nicht gehört? Und
nee, völlig überraschend.
Muss auch dazu sagen, dass das immer noch eine der Top-Verpflichtungen von Mainz ist, aus meiner Sicht.
Absolut.
Also das ist irre.
Und auch wenn ich Nadim Amiri, der mir eigentlich mehr auf den Kranz geht als alles andere, finde ich tatsächlich die Art und Weise, wie der sich da neu erfunden hat. Der war ja bei Leverkusen eher schon einer der Offensivspieler und wie er da jetzt auch wahnsinnig viel Defensivaufgaben übernimmt, insgesamt auch wahnsinnig viel Verantwortung in dieser Mannschaft übernimmt, weil er wahrscheinlich der beste Fußballer ist oder einer der besten, finde ich das eigentlich auch ganz eine hübsche Geschichte. So. Also es reicht halt nicht mehr für so die obersten 3 bis 4, aber dann ist er nicht sauer, sondern geht zu einem jedes Jahr Abstiegskandidat, jedes Jahr auch möglich, dass er irgendwie nach oben was gucken, Verein und sagt, dann bin ich jetzt hier halt einfach der Führungsspieler oder was auch immer. Finde ich eigentlich ganz schön.
Klingt wie bei Robin Gosens fast.
Anders.
Ja, ich wollte es nur mal kurz, weil das hätte man ja so fast sagen können.
Dazu ist Robin Gosens vielleicht auch nicht unser bester Fußballer.
Ist richtig.
Also.
Aber was mich ein bisschen irritiert hat, und ich sage das jetzt als jemand, der während des Spiels natürlich Auto gefahren ist, aber so ein richtiges Aufbäumen nach dem 0-1 war nicht zu spüren, ne? Ja, von euch auch nicht?
Nee, nicht so richtig.
Okay. Ich fand noch nicht immer nach.
War lange verhalten, ja, tatsächlich.
Ja, ich glaube, es war so ein bisschen die Hoffnung auch vom Trainer, dass es eigentlich die Mannschaft aus sich selbst heraus schafft. Dann wurde Vertessen eingewechselt für
Toussaint.
Für Toussaint, ne? Genau, Dreiersturm. Aber es hatte auch noch nicht so den Effekt, glaube ich. Und dann kam halt der Dreifachwechsel ein paar Minuten später mit Trimmel, Schäfer, Hollerbach runter und dann Haberer, Benesch und Skarke rein. Und kann man natürlich sagen, ja, direkt relativ kurz danach das Tor gefallen, super Effekt und so. Ich finde es schon irgendwie interessant, dass der Trainer zumindest ein glückliches Händchen bei Einwechslungen hat, jetzt das zweite Mal in Folge nach dem Greifswald-Spiel.
Du sagst es so, als wäre das Zufall.
Naja, nee, nicht als wäre es Zufall. Ich meine, es sind doch zwei Spiele, du kannst jetzt noch nicht sagen, irgendwie, da ist was rauszulesen, irgendwie großartig. Ich finde es erstmal, ich konstatiere den Fakt, ich finde es gut. Und was ich gut finde, ist, dass Union von der Bank nachlegen kann und das im Spiel immer einen Effekt hat, offensichtlich.
Das, ja, und das, glaube ich, ist total planmäßig. Also der Teil ist planmäßig. Also, du kannst nochmal was verändern. Und du hast natürlich die Möglichkeit, nochmal frische Kräfte reinzubringen. Also wirklich auch im Sinne von jemand, der unbelastet ist und aber trotzdem Qualität mitbringt, genau.
Ja, das finde ich nämlich gut und ich habe mich da auch sehr gefreut, dass zum Beispiel Skarke nicht gewechselt ist.
Und ich will hoffe, dass unbedingt
das
halten.
Auch, ich hoffe auch, dass das so bleibt. Ehrlich gesagt, von mir aus kein Abgang mehr bei Union. Das kann jetzt einfach alles so bleiben.
Ja.
Und da reden wir gleich nochmal über das andere Thema. Ja.
Kein Abgang bei Union und Jordan explodiert und macht uns 15 Buden.
Ja, John explodiert. Okay. Ist ja die große Frage.
Ja, kommen wir später zu.
Nee, können wir jetzt direkt durchdiskutieren. Also, weil das ist für mich tatsächlich so eine Frage. Also, was trauen wir Jordan zu?
Was trauen wir dem insgesamt dem Sturm zu vielleicht? Oder sagen wir mal der Mittelstürmerposition?
Ja, gibt es ja nicht
so mal, viel,
ja, aktuell.
Na, du hast Ivan Pretajen noch?
Stimmt noch. Den habe ich schon wieder ja. im Gedanken wieder.
Ja, und der laut Bo Svensson nicht etwa aus Verhandlungsgründen nicht im Kader stand, sondern weil er sich was wehgetan hat im Training.
Mhm.
Also.
Ja, also wir haben.
Laut Bo Svensson.
Ja, Chris Bedia ist nicht mehr da.
Ist nicht mehr Chris da.
Bedia. Der ist jetzt zu Tim Walter gewechselt, leihweise. Was im Prinzip, also das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, auch logisch ist für ihn. Also jetzt unter dem dritten Trainer nicht zum Zuge kommen, da muss man sich auch nochmal kurz fragen,
ja.
ob das sportlich so passt. Und jetzt ist er in der zweiten englischen Liga bei Hull City und wird den Walterball kennenlernen. Also ich verfolge das jetzt auch nicht weiter. Weil es
gut, ich meine, da kriegt er Bälle immerhin, glaube ich.
Ja.
Also Tim Walter ist ja jetzt eher für Offensive bekannt.
Und laufen kann er ja.
Als für Defensive.
Genau, und in Defensive nicht so gefragt ist, vielleicht passt das dann auch so. Und aber die Frage ist ja dann tatsächlich, also was trauen wir dem Sturm, sagst du, mit Britannien? Ich sage vor allem, was trauen wir Jordan zu?
Ja.
Und wie müsste das im Zweifelsfall ergänzt werden? Ich würde als
Joker tatsächlich noch Tim Skarke einwerfen, der bei Darmstadt auch auf der 9 gespielt hat.
Ja.
Und zwar nicht wahnsinnig erfolglos und eigentlich auch derjenige, neben vielleicht Jordan, ist der als von den Offensivspielern, der in der letzten Saison und okay, und wenn du noch Laszlo Benisch dazu nimmst, in der letzten Saison eine individuell positive Saison hatte, auch wenn Darmstadt abgestiegen ist. Und
finde ich eigentlich ganz interessant.
Jordan hat ja eigentlich relativ solide Saison bei Gladbach gespielt, hat ja da, also er war jetzt nicht immer erste Wahl, aber hat das Spielzeit bekommen.
Hat Tore gemacht.
Benisch hat eine recht gute Saison beim HSV gespielt und Tim Skarke war bei Darmstadt einer der wichtigsten Spieler. Da kommt man vielleicht eben auch anders rein und gerade bei Skarke ist mir eben auch bei seinen Einwechslungen sowohl in Greifswald als auch gestern aufgefallen, dass der schon mit sehr viel Selbstbewusstsein und sehr viel Energie reinkommt in so Spiele und sich Sachen zutraut und Bälle haben will und Bock hat.
Und es ist übrigens nicht so, dass Jordan keine Chancen hat. Ne? Der hatte jetzt auch gegen Mainz diese eine Chance am Ende.
Die war aber, glaube ich, echt auch anspruchsvoll. Also sah dann doof aus, wie es nicht geklappt hat, aber das war, glaube ich, auch nicht einfach zu machen.
Da hat er sich richtig, richtig gut durchgesetzt.
Ja.
Aber dann halt dieser Moment, er hat den Bayern nicht mal zu weit vorgelegt, sondern Zentner hat einfach sehr gut aufgepasst und kam gut raus. Und dadurch wurde diese Lücke so kurz und es sah dann so aus, als hätte er sich den Ball zu weit vorgelegt. Aber es war, glaube ich, überhaupt nicht sein Fehler in dem Moment, sondern wirklich nur gutes Torwartspiel von Zentner. Also ich bin nicht der größte Fan von Jordan. Ich finde ihn manchmal ein bisschen vergleichbar mit Taiwo. So,
aber nicht so geht's zusammen.
nur nicht so schnell, ne?
Naja, ja. Also in Situationen einfach oft unglücklich aussehend.
Ich verstehe.
Ja. So, bei Taiwo hatten wir es ja auch ganz oft, dass wir uns so dachten, meine Fresse, was macht er denn da wieder, O-Tor? So, das war dann auch nochmal der klare Unterschied, immer wenn man bei Taiwo gesagt hat, was stolpert er denn da? Oh, Tor, okay, schön.
Weil ja, gegen das Knie geflogen das, drin.
Ja, die komplizierten genau, hat er gemacht.
Ja, genau das so. Aber das fehlt halt bei Jordan noch irgendwie so und keine Ahnung, ob das kommt oder nicht, aber bei ihm sieht es halt immer so ein bisschen schade aus, so. Und das halt bei jedem Mal.
Ja, das stimmt. Und das, was ihm, glaube ich, fehlt, ist auch ein bisschen die Explosivität so also auf den ersten Metern. Wobei ich ihn anders in Erinnerung hatte, komischerweise aus den ersten Spielen, als er bei uns war und das ja mit Geraldo total super funktioniert hat.
Mhm. Ja.
Da hatte ich ihn eigentlich auch irgendwie mit Tempo in Erinnerung und jetzt wirkt es alles so ein bisschen so, okay, der Ball ist ein bisschen versprungen und dann, du kommst ja aber noch, ach nee, doch nicht, da ist der Verteidiger. So, ich weiß es nicht genau. Ansonsten macht aber eben auch defensiv auch weiterhin seine Arbeit, bietet sich als Wandspieler an. Also er ist ja weiter total fleißig. Das war ja auch, glaube ich, nie das Problem bei ihm.
Ja, und das fand ich eigentlich gut. Also ich glaube, da hast du die Erinnerung, ist nicht ganz richtig. Der war nie der Spieler, der über das totale Tempo kam. Der ist
nicht über das totale Tempo, aber dass er wenigstens auf den ersten drei Metern auch mal
aber
anzieht.
Aber der auf jeden Fall war, also durchsetzen konnte er sich. Und die Frage ist, glaube ich, bei Jordan vor allem, wie wird er eingesetzt? Also er kann Bälle festmachen und er kann auch Bälle abnehmen. Ist er jemand, der 30 Meter auf den Torwart zuläuft? Ich glaube nicht.
Nee, dafür haben wir ja...
aber da gibt es ja auch andere im Kader.
Wollte ich sagen.
Dafür ist das Spiel ein bisschen zu schnell.
Ja, also das... ich glaube tatsächlich, dass bei Jordan so ein bisschen, vielleicht ist dieser Vergleich mit Taiwo ganz gut, dass diese unglücklichen Situationen so ein Bild verfestigen, die den Blick auf die tatsächlichen Fähigkeiten ein bisschen verdecken. Da muss man auch, meine ich auch jetzt mich selbst. Ja, aber das, weil ich finde ihn ehrlich gesagt nicht schlecht und hätte es doof gefunden, wenn wir mit Leveling und Jordan zwei Leihstürmer einfach so rausgeben.
Ja.
Also und Skarkel dann. Drei sogar. Also das hätte ich richtig, ehrlich gesagt, hätte ich es richtig dumm gefunden. Fand schon diesen Leveling, fand ich jetzt nicht so toll, den eigentlich abzugeben, aber das war ja, glaube ich, aufs gegenseitigen man mochte sie
ja, ich weiß nicht, ob wir ihn nicht auch behalten hätten, aber ich glaube, du kannst nicht allzu viel sagen, wenn er
auf keinen Fall
so gut funktioniert hat bei Stuttgart zuletzt und bei uns gar nicht, weil wir auch niemanden hatten, der mit Flügelstürmern spielen will. Wir aber ständig Flügelstürmer verpflichtet haben.
Ja. Da war ja das gar kein Problem auch.
Ja, ja. Ja, da haben wir dann 5 Millionen gekriegt, das ist ja immer noch ein guter Deal. Was haben wir bezahlt damals für ihn? 2, glaube ich. Ja. Ist ja alles in Ordnung.
Ja, aber verstehst du, was ich meine? Also ich meine, wie sollte man so viele Stürmer abgeben, wenn man eigentlich Stürmer sucht?
Das ist richtig, ja.
Aber ganz kurz zusammengefasst, wir sind alle nicht traurig, dass Jordan bei uns ist und nicht woanders.
Ich glaube, er bräuchte im Zweifelsfall mehr Unterstützung. Und
vielleicht auch einfach mal ein Erfolgserlebnis.
Und
ein
Erfolgserlebnis, genau das nämlich. Also das
Taiwo ist ja irgendwann, der ist ja in der ersten Saison auch, war der ja noch nicht so völlig überzeugend wie in der zweiten. Und der ist, glaube ich, auch über Erfolgserlebnisse und über Vertrauen dahin gekommen, dass er vielleicht erfolgreicher war, als es eigentlich im Spiel aussah oder als auch zu dem Zeitpunkt seine Fertigkeiten waren und ist dann besser geworden. So, er ist ja auch sauberer geworden in seinem Spiel, er ist umzielstrebig, also so mit abgelassener und überlegter geworden. Also sowas kann es ja schon geben. Deswegen, ich meinte es nicht, also wirklich tatsächlich so ein bisschen nicht nur unernst, als ich sagte, dass wenn Jordan in der Erfolgsspur findet, auf irgendeine Art und Weise, dann der wird vielleicht nicht unbedingt der Torjäger der Bundesliga, aber der, ich glaube, der kann, wenn es ineinander greift, uns noch viel Freude machen.
Ja, der ominöse 15-Tore-Stürmer, ne? Den wir auch, glaube ich, wann hatten wir den denn mal?
Taiwo aber nie, oder?
Ja. Und sonst? Eigentlich nie, oder?
Anderson?
Der 15 Buden.
Wie hat der gemacht? Weiß ich nicht. Karim Benjamina?
Ja, also wir gehen ja schon weit zurück. Aber ehrlich gesagt, also Union hatte den ja halt sehr lange nicht. Und
also Daniel Teixeira hat damals in einer Saison 25 Tore gemacht.
Ja, in einer Halbserie. Das ist natürlich... Das
kann ja jeder.
Eben, ja. Aber ich meine jetzt tatsächlich ernsthaft und da ist, glaube ich, eher die Frage und das hat in der letzten Saison gefehlt, was kommt eigentlich von den Flügeln und aus dem Mittelfeld so hinterher?
Ja.
Und wenn du das nicht hast, dann fragst du dich natürlich 15 Tore schon mal. Ich glaube nicht, dass jetzt...
Da hat sich da Laszlo Benisch auch ganz gut und gegen Greifswald Jobe Vertessen doch ganz gut eingeführt.
Genau. Ich glaube, dass wir darauf schauen müssen, weil Union wird sicher nicht plötzlich ein 15-Tore-Stürmer, also der so quasi die auch, ich sag mal in Anführungszeichen garantiert, verpflichten können. Also wenn das bis jetzt nicht der Fall war, wie soll das in ein paar Tagen noch passieren? Tim Kleindienst ist ja leider bei Gladbach.
Horst Held kennt doch bestimmt ein paar Leute.
Ja, Horst Held kennt bestimmt sehr viele Leute. Aber auch Horst Held kann... Gott.
Was? Warum nicht gleich Mario Gomez?
Leute, Kevin Kurani, habe ich gesagt.
Könnt ihr bitte aufhören? Das ist nicht witzig.
Ein bisschen.
Was ist eigentlich mit Nico Gonzalez? Ja. So.
Machen wir kurz eine Decke auf das Spiel drauf. Daniel hat ja vorhin schon erwähnt.
Sebastian, will ich hier mit euch reden? Habt ihr das verstanden?
Nee. Ja. Gucken wir nochmal durch. Kevin Vogt hatten wir noch nicht.
Oh ja.
Wen?
Kevin Vogt.
Kevin Vogts Verletzung.
Verletzung.
Ging mir sehr oft in Nüsse, weil Kevin Vogt, glaube ich, keiner ist, der zum Drama neigt, aber sein Gesichtsausdruck
sah
sehr besorgt aus.
Ja, auch das Humpeln. Also da irgendwas ist da, glaube ich, wirklich nicht gut.
Ja.
Wir werden es ja von Union sicher nicht erfahren.
Nein.
Naja, wir werden eventuell aber merken, wenn er nicht spielt, ne?
Es wird dann, wird es heißen, ne, muss auf längere Zeit auf Kevin Vogt verzichten.
Ja.
Das würde ich übrigens gerne nicht hören.
Eine Aussage.
Aber,
ich auch nicht.
Aber macht euch das richtig Kopfschmerzen? Zeit.
Ja.
Ja.
Wieso? Dann ist Duki im Zentrum, dann Querfeld da. Dann
ich liebe Danilo
links.
Duki, aber den als Abwehrchef.
Wieso denn nicht?
Weil er nicht so gut dirigieren kann, wie es Knoche konnte oder wie es Kevin Vogt macht.
Ja.
Ist einfach ein Fakt. Danilo Duki ist ein Top-Abwehrspieler, aber er ist kein Abwehrchef.
Ja, oder noch nicht. Also ich glaube, er kann schon noch am besten von den Verbliebenen. Glaube ich schon.
Ja.
Aber
wie gesagt.
Es ist auch noch ein Unterschied, ja, auf jeden Fall.
Er ist nicht so abgezockt halt vielleicht. Also Vogt ist ja wirklich.
Mir geht es rein ums Dirigieren, nicht um das Spielerische.
Okay.
Wirklich rein das Dirigieren und die Leute zusammenhalten und hin und her schieben. Das können Vogt und auch Knoche konnten das in einer Art und Weise, die halt wirklich dann gut war oder sehr gut war, wenn man sich teilweise unsere Gegentore in der Saison angeguckt hat. Da waren es ja nicht so viele immer, letzte Saison mal ausgenommen. Aber Kevin Vogt, wie gesagt, ich glaube, dadurch, dass er einfach gesetzter Innenverteidiger ist und Knoche das auch war, ist das was anderes, als wenn es ein Halbrechter oder Rechtsverteidiger macht. Auch genauso auf der linken Seite können wir genauso übersetzen.
Also ich verstehe das und wir haben das auch gesehen, aber ich habe jetzt nicht die totale Angst davor.
Nö, aber es schwächt uns schon. Also wir haben ja über die letzte Saison gesprochen, auch im Rückblick, und waren uns ja alle auch relativ einig, dass die Verpflichtung von Kevin Vogt schon sehr, sehr wichtig war. Für den Verlauf der Restsaison dann. Und das daher nähert sich, glaube ich, unsere Sorge aus diesem Faktum.
Ja.
Das waren ja schon auch ähnliche Spieler. Ich fand es ein bisschen bemerkenswert, dass dann Leo Querfeld reinkam und der dann als Linksfuß auf der rechten Halbposition gespielt hat. Und Paul Jäckel, der auch auf der Bank saß, nicht. Also das scheint dann die Hierarchie auch zu sein, dass man dann jemand, der also quasi gegen den Fuß besetzt wird, was ja nun nicht so selten ist. Es gibt ja oft genug Bundesligisten, die keinen Linksfuß als Innenverteidiger haben und dann eben links auf der linken Halbposition auch einen Rechtsfuß stehen haben. Aber trotzdem hätte ich in dem Moment zuerst mit Jäckel gerechnet. Aber offensichtlich scheint der Bo Svensson von Leo Querfeld mehr zu halten. Aktuell.
Ja.
Also jetzt
Nationalspieler versus Nicht-Nationalspieler.
Ja. Ja. Ja.
Also ich glaub, da trete ich hoffentlich Paul Jäckel nicht zu nahe. Der ist über jede Saison froh, die er in der Bundesliga spielen darf.
Ja, weiß ich halt nicht. Also hat er immer irgendwie mir auch noch Entwicklung erhofft und man kann es halt schwer sehen, wenn er nicht spielt. Also wir zumindest nicht, die Trainer schon. Und dann spielt er halt nicht. Also ja, kann man Rückschlüsse ziehen. Ja.
Ich meine, er hat verlängert. Wenn er hätte viel spielen wollen, hätte er wechseln müssen. Ja, und ich glaube auch, dass das jemand ist. Also wer den mal bei einem Fantreffen erlebt hat und ich hatte das Vergnügen, das ist schon jemand, der den Mund aufmacht. Fand ich irgendwie, also auf eine gute Art.
Ja, nee, ich find den aus der Ferne auch irrsinnig sympathisch und kann mir, glaube ich, die Konstellation auch vorstellen, die du da gerade nur anreißt.
Ja, also deswegen, ich glaube, es ist jemand, der für eine Mannschaft an sich super wichtig ist, mental.
Ja.
Und ich finde ihn als Spieler jetzt nicht schlecht. Der hat halt immer mal so Situationen drin, aber er ist eigentlich relativ zügig und spielt recht schnörkellos, aber halt ohne die vielen. Also wenig Ausschläge nach oben, sag ich mal.
Hm.
Ja, und deswegen bei Querfeld ist, glaube ich, dieses Potenzial viel höher. Aber das sage ich jetzt auch so aus der Entfernung und ich weiß von dem auch nicht viel mehr, als dass seine Eltern ein Kaffeehaus besitzen.
Und der
Sneaker bemalt.
Und das, da weiß ich noch nicht. Leute, ich hab nicht nachgeschaut. Was heißt denn Sneaker bemalen? Einen Filzstift nehmen und drauf rumkritzeln oder wie?
Ja.
Okay, das haben wir früher doch alle gemacht.
Ich habe auch nicht ein Ding. Keine Ahnung. Ich glaube, er vermarktet die dann auch. Okay. Oder hat sie auf Instagram? Ich weiß es nicht. Ich habe es mir auch noch nicht angeguckt.
Uns ist früher so viel verloren gegangen, dass wir kein Instagram hatten, dass wir nicht geteilt haben, was wir auf unsere Schuhe gemalt haben.
Stimmt, okay. Wir waren an der frischen Luft und haben anderen Mist gemacht.
Ja. Wir haben nur immer mit Steinen und Stöcken gespielt. Mehr hatten wir ja nicht.
Nee, ist richtig.
So alt bin ich nicht.
Gibt es noch Fotos, wie wir alle eine Lederhose anhatten, Hans-Martin? Ne?
Bitte was?
Was?
Was hast du gesagt?
Ich meinte, wir hatten früher noch so Fotos mit Lederhosen und so.
Ich google gerade Sneak, aber mal
Träger.
Ich glaube, ich habe ein neues Hobby.
Okay, gut. Während Steffi hier sich ein neues Hobby sucht,
das ist ziemlich cool, was man da machen kann.
Können wir ein bisschen Decke auf dieses Spielen mitnehmen. Ich glaube, was wir mitnehmen ist, defensiv passt es halbwegs, offensiv gibt es viel zu tun, die Mannschaft wird sich noch finden müssen. Und wir sehen aber eigentlich Potenzial bei den Spielern und sind gespannt, wie sich die Startelf irgendwie so zusammenrückelt. Vor dem Spiel gegen St. Pauli ist mir jedenfalls nicht bange. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, bange ist mir jetzt auch nicht.
Nee.
Die haben sich gerade einen guten Konter gefangen, also von daher könnte klappen.
Ja, neuer Stürmer wäre gut, ist aber glaube ich auch kein Muss. Na gut, dann können wir da einen Haken dran machen und zu dem Spiel kommen, das wir alle live gesehen haben, nämlich das Spiel des ersten FC Union Berlin gegen den Hamburger Sportverein in der zweiten Bundesliga der Frauen. 2:2 ging das aus und wollen wir ein bisschen über das Drumherum erstmal sprechen?
Das war das Eröffnungsspiel überhaupt, also Eröffnungsspiel im Sinne von, wir hatten sozusagen das Highlight-Spiel in dem Sinne.
War euch das klar, dass es ein richtiges Eröffnungsspiel ist?
Ja, in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass diese Schale da vorne auf diesem Sockel steht und der Ritter daneben steht und winkt, Schale, das ist jetzt nicht so, das ist mehr so eine Radkappe wieder, das ist wieder so ein, meine Güte.
Immerhin kein Kaffeeservi.
Nee, das ist kein Kaffeeservi, aber das ist auch jetzt, sag ich mal, wahrscheinlich nicht die schönste Trophäe der Welt, aber das stand.
Aber kann man das gut vom Balkon der alten Försterei zeigen?
Ja klar, ist groß genug, kann man hochheben. Wisst du, da geht ja eigentlich vieles. Nee, aber das stand eben vorne da und du hast dann ich kam dummerweise später rein, als ich gewollt hätte, aber es waren die Umstände. Du hast dann halt auf beiden Seiten des Spielfeldes gesehen, dass da Leute standen mit ganz großen Fahnen mit diversen Vereinswappen drauf.
Ja, das hat mich irritiert, weil ich dachte erst so, wann machen wir denn diese Fahnenscheiße wie bei Dortmund oder Hoffenheim? Das sind ja so die beiden Standardclubs, die so einen Mist machen.
Aber zusammengenommen ergab es denn doch für mich Sinn.
Ja, als ich dann auf einer Fahne das tatsächlich bekannte Logo von Weinberg gesehen habe, habe ich gedacht, aha. Und dann dachte ich, wieso kommt denn Union dann als letztes rein? Das ergab dann auch nochmal Sinn, weil als sie dann drinnen waren, die kamen von zwei Seiten irgendwie. Das hatte so ein bisschen so, ich hätte beinahe gesagt, so DDR-Turn- und Sportfest-Vibes, aber auf eine sehr schlechte Art noch. Und dann waren halt die Fahnen von HSV und Union so an der Mittellinie.
Genau.
So. Und dann hat man gesehen, das sind die beiden Fahnen von den Clubs, die das hier eröffnen. Und dann muss ich jetzt eine Sache mal kurz fragen. Muss denn jeder Scheiß-Wettbewerb eine eigene Hymne haben?
Also, das war der Teil, der mir irgendwie entgangen ist.
Ja, also, das ist mir so, also da lief irgendwas und dann Treller halt vor dich hin, das ist nicht meine Hymne, muss ich nicht mitsingen, danke.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine extra Hymne war für die zweite Liga der Frauen oder ob es jetzt einfach so generisch irgend so ein bisschen Gedöns war, was man sonst bei Drohnenvideos einspielt.
Ich hätte ehrlich gesagt vermutet, also jetzt hier nur These, ja, komplett ohne Wissen. Ich hätte einfach vermutet, dass das exakt mit diesem Saison insgesamt für alle eröffnenden Dings zu tun hat. Und auch nicht mehr als das. Also,
es war aber halt.
Ja, aber dann finde ich es auch völlig undramatisch, weil irgendeine Soundsignatur, sag ich mal, muss sie haben.
Ja.
Also, wenn du überträgst, jedenfalls, dass alle wissen, jetzt geht's los. Also, finde ich relativ normal und auch nicht. Solange wie die Union-Hymne gespielt wird und ich weiß, wann das losgeht, weil ich die Union-Hymne gehört habe, ist in meiner Welt wirklich alles in Ordnung.
Das muss ich auch jetzt positiv sagen. Die Union-Hymne lief halt zum Spielbeginn vorneweg. Bei den Fahnen lief halt
ja, klar.
Dieses Gedönsmusik und danach die Union-Hymne mit allem drum und dran, was man so hat hier mit, es war in den goldenen 20ern und so weiter und so fort. Und das macht es dann wieder schön. Hätte es jetzt zu Champions-League-Zeiten so nicht gegeben, dass man die Reihenfolge so rummacht. Insofern.
Ja, das ist sicherlich richtig. Nee, ich fand eigentlich insgesamt, dass sich das ganz gut eingefügt hat in unsere, wenn man so will, Stadionliturgie. Wisst ihr, wo ich sage, wir haben die guten Sachen so mit rübergenommen und also so Sachen wie zum Beispiel in der Halbzeit Spielerinnen verabschieden. Christian, der die Aufstellung angesagt hat, so wie er sonst auch, ja, ich weiß, aber so dieses, du kommst da so rin und bist einfach zu Hause, weil die guten Sachen so sind, wie sie hören. Und das hat mir ehrlich gesagt sehr gut gefallen.
Ja, also ich fand es gut erstmal, dass jetzt geklärt ist, es wird nicht immer Christian da machen.
Ja, der muss ja auch manchmal schlafen, vielleicht, womöglich.
Richtig, und hat ja vielleicht noch einen anderen Beruf.
Oder auch ein Leben, vielleicht.
Irre.
Wobei ich mir da nicht so sicher bin.
Wir müssen da auch durch, jede Woche ins Stadion. Ja. Also, hallo?
Felix heißt der Neue, ja?
Genau.
Und da wurde dann so, nach dem Spiel gab es so ein bisschen Manöverkritik, da hieß es dann so, ein bisschen mehr Brustton wäre gut. Ich weiß aber nicht, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich das erste Mal da so im Stall und da in so ein Mikro spreche. Vielleicht jetzt auch, ja. Ich würde vielleicht auch nicht ganz so du forsch sein.
Irgendwie auf. Außerdem ist Felix und Christian ist Christian. Ja. Ich finde, man sollte jetzt nicht verlangen, dass Felix 1A Christian ersetzt, also 1:1 Christian ersetzt so. Oder das genauso machen muss, wie Christian es macht. Also gut wäre natürlich, wenn wir nicht mit Danke, bitte anfangen und wenn wir die Ansagen auch im Inhaltlichen so machen, wie wir sie bei den Männern machen, weil das ist bei uns so bei Union. Aber ansonsten, wie er spricht, ist halt doch bei jedem Menschen unterschiedlich. So, keine Ahnung, wenn er halt ein bisschen ruhiger ist und das nicht so aus der Brust rausschallt, wie es bei Christian rausschallt, ist es doch völlig in Ordnung.
Ja, ich glaube, dass das eine Übungssache ist. Also vielleicht auch ein bisschen noch Aufregung. Und Christian macht das ja nun auch schon 2-3 Jahre und das hat vielleicht am Anfang auch anders geklungen. Also da habe ich wenig Sorge. Ich glaube, da werden ihn auch Leute darauf hinweisen, dass er wirklich teilweise halt schon nicht mehr richtig, also auch laut genug zu verstehen war. Aber das ist ja überhaupt kein Ding. Das kriegen wir ja hin. Also,
eben. Ja.
So, da habe ich auch wenig Sorge. Und ich finde es eben auch gut, dass man dem Frauenfußball bei Union auch auch Raum gibt, nicht 1:1 eine Kopie der Männerveranstaltung zu sein, sondern auch was Eigenes. Auch wenn nicht, also ich finde es auch grundsätzlich gut, dass ein anderer Stadion-DJ ist, auch wenn ich die Musikauswahl deutlich schlechter bin als bei Wumme.
Ja.
Aber Wumme kann ja nicht überall sein.
Aber auch dafür gibt es ja eine Spieltagsumfrage, da kann man sowas ja auch drin notieren, auch wenn da Geschmäcker natürlich komplett unterschiedlich sind.
Ja, das wäre das Letzte, was ich kommentieren würde, glaube ich, solange es nicht wirklich schlimm wird.
So wie wir den Mannschaften einen Zeitraum geben, um in die Saison zu finden, so geben wir die Felix natürlich auch.
Ist ja keine Frage. Ja, und uns allen.
Ja.
Eben.
Ansonsten muss ich
ja
selbst
noch dran gewöhnen.
Muss ich sagen, dass ja im Großen und Ganzen sich das ja vom Stadionerlebnis nicht weiter unterschieden hat. Also waren ein paar Stände weniger auf, aber es waren ja auch ein paar weniger Leute da, nämlich 5.500 Zuschauer. Das ist schon ein
relativ großer Unterschied, finde ich.
Ja, aber für mich hatte das so zweite Liga vor 20 Jahren Vibes und da hat es uns auch nicht so gestört.
Das habe ich auch gesagt, als ich während des Spiels auf Toilette gehen musste und direkt einfach durchmarschieren konnte und noch ein Getränk mitnehmen konnte und dann wieder völlig frei in die letzte Ecke an der Anzeigentafel hinfinde, so. Da habe ich auch
und
gesagt,
trotzdem geschafft, hast ein Tor zu pinkeln.
Ja.
Auch dafür Respekt nochmal. Nadine.
Oh Mann, ey.
Ja, also man muss ja, Traditionen müssen ja halt auch bewahrt werden, ja.
Ja.
Natürlich auch das schöne Dina Orschmann-Tor und beim Katja Orschmann-Tor war ich ja dann auch abgelenkt.
Oh.
Ja, wenn dann richtig. Also, aber das war halt schon echt so wie damals, als ich angefangen habe, regelmäßig zur Union zu gehen, 2006 rum, wo du wirklich einfach so kompletten Freiraum auf den Stufen hattest, wo es nicht komplett gefüllt war. Da waren schon krasse Flashbacks teilweise.
Ich fand auch, endlich ist das Stadion wieder benutzbar. Ach, ist ja auch mal schön.
Ja.
Ja, es war halt sehr entspannt. Man muss nicht anderthalb Stunden vorher da sein. Manche sind es trotzdem, nennen da die.
Traditionen müssen bewahrt werden.
Nicht alle.
Außerdem waren wir, wir waren eine Stunde vorher da.
Ja, ja. Nee, ich war ja auch fast eine Stunde vorher da, weil es mir noch zu komisch vorkam, erst 10 vor Anpfiff anzukommen. Und das hätte halt auch gereicht. Was ja schon auch wiederum sehr, sehr cool ist. Ich fand das Publikum halt auch ein bisschen anders und das fand ich aber im Allgemeinen auch eher positiv. Das, was auch Laura hier im Slack geschrieben hat, sehr viele Kinder, sehr viele Familien, sehr viel auch, insgesamt auch alle Leute, die da rumliefen, hatten was sehr Fröhliches an sich. Also die Atmosphäre war eher fröhlich, weniger angespannt und eher fröhlich.
Wir hatten ja auch noch zwei Leute bei, die sonst nicht ins Stadion bei uns gehen. Also halt auch da einfach so die Möglichkeit, ja komm, wir gehen ins Stadion, kommt ihr noch mit? Ja, okay, cool, wir kommen auch noch mit, gucken uns das an, weil wir Fußball mögen. So, ne? Ja. Halt auch einfach, ja, machbar bei den Frauen.
Hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
Okay, meine Lieblingsszene oder Bild war auf jeden Fall das Laufrad mit Helm, was am Zaun festgemacht wurde. Wie sonst, also wir kennen es ja sonst, dass Fahrräder öfter mal am Zaun vom Trainingsplatz so hoch hingehängt und dann Schloss festgemacht werden. In dem Fall war es ein Laufrad, das sah sehr schön aus, direkt über dem Union-Logo.
Wie die Eltern so das Kind.
Fand ich tatsächlich spitze. Wollte noch kurz sagen, dieser Zuschauerrekord für die zweite Liga, dass man das gleich mit dem ersten Spiel erledigt, finde ich auch ziemlich unionisch.
Sehr, und sehr ganz gut. Cool.
Ich würde einen Tag, da sind wir.
Genau. Moin.
Ihr habt gesagt, ihr spielt heute Union. Zack.
So. Und mochte auch.
Ich würde tatsächlich ganz gern die tatsächlichen Zuschauerzahlen wissen, die werden wir aber nie erfahren, weil ich glaube, dass es halt bei den 2000 noch was Dauerkarten auf Sicht wahrscheinlich auch eine No-Show-Rate von, weiß nicht, 50-60% geben wird, könnte ich mir vorstellen.
Ja, jetzt werden wir sehen, ob das so ist, aber in dem Fall war es jetzt auf jeden Fall.
Also es werden schon sicherlich, wenn 5,5 gesagt werden, werden es wahrscheinlich 5.000 gewesen sein, mindestens.
Ja, und das ist auf jeden Fall super, die Stimmung war tatsächlich gut. Ich würde sonst eigentlich mal loslegen. Also weil sonst gab es alles, was man sonst haben möchte. Alkoholfreies Bier, muss ich ein bisschen gucken, wo es das gibt. Das war Biergarten Waldseite, der eine stand da hinten Richtung Fuma stand, der das hatte.
Kamst du dann rüber aus Sektor 3?
Ja, klar, easy. Das kannst du auch normal beim Spiel machen. Und
ja, habe ich noch nie gemacht. Also.
Oh, genau. Und den Peter-Stand gab es zur Freude unseres kleinen Kindes hier.
Unseres dann satten Kindes, was ja auch nie so oft vorkommt.
Ich bin nicht euer kleines Kind.
Ja.
Klein. So klein ist, musste auch der.
Du bist unser mittelgroßes Kind, Nadine. Das ist okay. Genau.
Aber wir können ja mal kurz zum Sport dann auch kommen. Und ich fand schon, und da habe ich mich ein bisschen gefragt, die Aufstellung war wie so eine Antwort auf das Pokalspiel. Und dann habe ich mich gefragt, ob vielleicht die Aufstellung vom Pokalspiel schon die Antwort auf das erste Ligaspiel
war. Ja, ich hätte eher auch gedacht so rum. Und ich weiß, was du meinst. Also, dass Lisa Heiseler und Katja Orschmann von Anfang an gespielt haben, zum Beispiel.
Richtig, während sie im Pokal nicht
erst eingewechselt wurden. Genau. So was da in dem Moment total seltsam war, weil du irgendwie dachtest so, was, die kannst du doch nicht auf die Bank setzen. Doch, kannst du, musst du eventuell sogar, ja.
Und Halverkamps, Steinhardt waren dafür jetzt auf der Bank.
Mhm.
Und zur Halbzeit ging zum Beispiel Dina Orschmann runter.
Aber ich glaube, das war tatsächlich verletzungsbedingt. Die hatte vorher irgendwie was abgekriegt und musste behandelt werden. Ja. Und da vermute ich, dass das damit zu tun hatte.
Ja, Abu und Morito sind, glaube ich, auch früher runter dann. Also nicht in der Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit. Also insofern, das war schon so eine Verteilung, weil nicht nur die Länge des Pokalspiels am Dienstagabend, sondern auch die Hitze Samstag 13 Uhr auch noch Übriges dazu getan haben. Also es war, glaube ich, sehr anstrengend für alle.
Mhm.
Und Union, ich würde mal sagen, sind jetzt in der Liga angekommen, nachdem sie vom HSV auch erstmal gut unter Druck gesetzt wurden am Anfang.
Naja, es war ein bisschen wie bei dem Pokalspiel, ne? Dass es am Anfang erstmal ein bisschen verhaltener war und so ein bisschen erstmal rinfinden und eine Weile gedauert hat, bis die richtig aufgedreht haben. Und dann war aber ein großer Teil der ersten Halbzeit, den fand ich richtig toll, also richtig überzeugend auch und richtig stark. Und in der zweiten Halbzeit hat, glaube ich, überall dann so ein bisschen die Kraft gefehlt. Das ist aber, glaube ich, auch also eine Mischung aus Pokal und Wetter.
Aber ich hatte den Eindruck, dass in den ersten 10 Minuten war noch so ein bisschen, also der HSV ist ja wahrscheinlich auch eine der Favoriten für den
Aufstieg.
Aufstieg.
Ja.
Und da war so ein bisschen dieses, also nicht ganz so krass wie damals, aber das Gefühl, ui, das ist doch nochmal eine Liga anders als zuletzt. Also was jetzt bei dem Gütersloh-Spiel ja gar nicht unbedingt so sehr stimmt, aber so grundsätzlich, und dass es da quasi noch Schwierigkeiten gab, das Tempo im Kopf mitzugehen. Also da wurde sich einfach am Ball manchmal zu viel Zeit gelassen, dann waren Abspiele nicht genau genug, aber genau eben so ungenau, dass sie könnten würden eigentlich ankommen, wenn der Gegner nicht dazwischen gehen würde, aber der Gegner geht halt ständig dazwischen. Ihr habt diese Zeit nicht, ihr könnt euch das nicht leisten. Das, was die Männermannschaft beim 0-4 gegen Leipzig damals halt das ganze Spiel durcherlebt hat. Und dann gab es aber schönerweise die Anpassung daran. Also so plötzlich dieses so sich mal kurz schütteln und sagen, okay, warte mal, richtig konzentrieren, dranbleiben, gegenhalten, zur Not körperlich sein, was insgesamt das ganze Spiel über echt beeindruckend war, wie selbst wenn spielerisch gerade hier vielleicht wir Sachen nicht mehr hinkriegen, das wird dir wehtun, wenn du an mir vorbeigehen willst. Und dann wurde es halt wirklich gut, wie Steffi gerade sagte. Aber die ersten 10 Minuten merkte man noch so, die sind noch nicht ganz in der Liga angekommen und haben es aber dann innerhalb eines Spiels geschafft und das ist schon sehr cool.
Aber dann stand es halt auch schon erstmal 0-1 nach 10 Minuten, ne?
Ja.
Also das war tatsächlich eine relativ klare Elfmetersituation. Gab es, glaube ich, auch nicht viele Beschwerden.
Nee.
Und das könnte man auch
außer bei der Zusammenfassung auf AFTV.
Echt?
Ja, da gab es angeblich ein Foul oder irgendwie. Nee, angeblich war es war nicht ganz so, das Adjektiv war nicht ganz so stark, aber es war so vermeintlich oder irgendwie sowas.
Okay. Ja, also für mich sah es aus wie Elfmeter. Es gab wirklich, du hast ja keine großen Beschwerden gesehen. Also nun sind die im Frauenfußball auch nicht so zahlreich wie beim Männerfußball, aber ich glaube, die hätten sich schon aufgeregt, wenn er nisch gewesen wäre. Und ja. Elfmeter dachte ich, ja, okay, kann ja Union auch gegen sich. War jetzt ein bisschen knapp. Also haben sie reingemacht, aber Kara Böse war da fast dran.
War in der richtigen Ecke.
Ja.
So. Und ja, wie ihr gesagt habt, also Union hat dann tatsächlich Spaß gemacht. Nadine ist auf Toilette gegangen, dann fängt Union an, Tore zu schießen.
Unverschämtheit.
Und ich habe so auch das Gefühl gehabt, Dina Auschmann ist noch ein bisschen sauer, dass eben von der Sportschau bei der Wahl zum Tor des Monats nicht berücksichtigt wurde in der letzten Saison. Da gab es ja so einige Möglichkeiten und hat da erstmal so einen Fernschuss in den Winkel gehauen. Der sah richtig gut aus.
Ja, na klar.
Ja. Ich habe es ja jetzt der auch halt gesehen. Auch
wirklich in den Winkel.
Ja. Ja, Nadine, wie fandest du es? Ich habe
auch gesehen, also ja, doch. War mal wieder so ein typisches Dina haut mal wieder einen raus Ding.
Oh.
Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo sie das immer wieder herzaubert, so, aber die kann halt gut Fußball spielen, die ist gut in Zweikämpfen und ja, wenn sie dann halt auch mal sieht, so, ach Mensch, guck mal, die steht ja ganz schön weit draußen, ich hau jetzt hier mal einen raus, dann sitzt das Ding halt auch einfach im Winkel drin und dann kann man halt einfach nur mit offenem Mund dastehen und sich so denken, krass, dass die bei uns spielt.
Ja.
Das ist schön.
Immer wieder, wirklich.
Ja.
Dann gab es den Schwesterneid.
Ganz kurz, ich muss mal einmal, ja, das wieso, da müssen wir nochmal drüber reden, aber erstmal, ich gönn's dir auch so diesen Jubel vom Block und so.
Ja.
Richtig gut. Ja. Also es hat so Spaß gemacht. Und du merkst es ja sonst auf diesen Sportplätzen, da jubelt man halt eher für sich mit der Mannschaft.
Genau.
Und jetzt wird auch dann mal vom Block gejubelt.
Ich finde es. Ja, vor allem, wie sie irgendwie bei der FCV sieht das so ein bisschen aus. Als wenn sie sich schon wegdreht, weil, ah, scheiße, der geht nicht rein und auf einmal so, oh, ich kann zum Block rennen. Schön. So, total herrlich irgendwie.
Nein, aber nachdem beim letzten Spiel gesagt hat, ohne Orschmann-Tor gilt das Spiel überhaupt ja nicht.
Ach so,
eigentlich
wurde heute eigentlich validiert.
Eigentlich habe ich das immer zum Heißeler-Tor gesagt. Also eigentlich habe ich immer gesagt, wenn Heisi nicht trifft, dann zählt es nicht.
Nee, aber beim letzten Mal beim Pokalspiel hast du das so, ich bin mir sehr, sehr sicher.
Ja, gut, dann habe ich das gesagt.
Ich würde den Punkt übrigens nehmen, ganz egal, also hier, liebe DFB, ganz egal, was Nadine sagt, ich nehme das Ergebnis 2-2.
Ja. Aber ist ja jetzt auch alles in Ordnung.
Total.
Ist alles richtig.
Ja, jetzt müssen wir kurz den Schwesternneid noch abhandeln, weil Katja auch schon gesagt hat, was Dina kann, kann ich schon lange und zwar von noch weiter weg.
10 Meter weiter hinten.
Einfach. Ja.
Und,
guck mal, Schwesterherz.
Und haut den
20
auch.
Meter ist doch gar nichts. 30. Ja.
Und haut den auch ins Tor. Ich habe danach überlegt, ob die Torhüterin vom HSV nur noch auf der Linie stehen bleibt, aber das hat sie nicht ganz gemacht. Die ist trotzdem, also das ist auch richtig so. Das waren einfach, die beiden haben halt gepasst. Nichtsdestotrotz hat Union auch in der zweiten Halbzeit noch so einen Fernschuss probiert. Da habe ich auch gedacht, wow, das wäre jetzt wirklich krass gewesen, den dritten so reinzuhauen.
Wir sind die, die kein Fußball spielen, ne?
Mhm. Ja.
Hat in der zweiten Liga schon mal geklappt.
Aber ich muss natürlich sagen, wäre Union jetzt schon richtig voll in der Liga, hätten sie auch in der ersten Halbzeit den Deckel fast drauf gemacht. Also die Möglichkeiten gab es ja.
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 Und
ich würde jetzt nicht sagen, dass es daran lag, dass man noch nicht komplett in der Liga ist, sondern einfach, dass man das Quäntchen Glück nicht hatte.
Ja, ja wahrscheinlich. Ich glaube, Abu braucht ein Tor.
Ja, unbedingt.
Ja.
Und dann läuft's. Sie hatte da so Möglichkeiten. Und zwar ja schon gegen Gütersloh so. Und Moraitu, da gab es dann diesen noch abgefälschten Kopfball.
Ja.
Ah, das hätte auch gut gepasst. Und mit so einem dritten Tor in die Halbzeit gehen, das hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Ruhe gegeben.
Aber jetzt mal so insgesamt, ich sehe halt, dass die Frauen auch offensiv unglaublich stark sind. Das macht wirklich Spaß. Ich habe überhaupt ja keine Bedenken, dass sie in dieser Liga nicht bestehen können. Und ich habe irgendwie so, das macht so richtig Bock. Also ich habe wirklich, und das ist spannend, also das ist überhaupt nie selbstverständlich. Und das ist nicht so wie in einer, wie das halt vorher in der Regionalliga war, dass du irgendwie dachtest, naja, das gewinnen die schon. Also dass du, das ist total gemein, so was zu sagen, aber das war vergleichsweise am Ende schon fast ein bisschen langweilig. Ja, es ging dann noch um den Aufstieg und da war es dann nochmal spannend und Pokal war auch spannend auf jeden Fall. Aber man hat sich so dran gewöhnt, das war auf eine Weise total selbstverständlich und das ist es jetzt überhaupt nicht und die müssen sich um alles bemühen und ganz schön strecken und die machen das aber auch und das macht mir gerade unfassbar Spaß, das anzugucken.
Das war auf jeden Fall so ein Aspekt, der da extrem zu sehen war. Also dass diese dass sie sich wirklich mit einer extrem hohen Intensität auch in alles reingeworfen haben und alles mitgenommen haben. Selbst am Ende, als dann die Kräfte schwanden oder als auch der HSV immer mehr Druck machte und die haben ja dann auch noch so ein bisschen umgestellt, dann ist ja Eleni Marku zwischen die Innenverteidigerinnen gefallen, dann haben sie im Grunde so ein 4-4-1 gespielt, dann war dann Abu vorne ganz alleine. Auch irgendwie etwas auf sich allein gestellt. Aber selbst da war diese Aufopferungsbereitschaft und dieses, wir wollen hier wirklich was holen, total zu spüren in jeder Minute.
Ja, also es war, zweite Halbzeit war schon, da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, oh, bitte lass es jetzt endlich zu Ende gehen, weil ich gemerkt habe, das muss denen richtig wehgetan haben da unten auf dem Platz.
Und den anderen aber auch.
Den anderen auch. Ja. Ich weiß.
Ja.
Ich möchte sagen,
kannst du mal jede einzelne Gegenspielerin von Eleni fragen.
Ja, das ist richtig. Möchte ich auch nicht nachts auf der Straße begegnen. Aber,
sag ich auch immer.
Aber die Spielerinnen vom HSV waren die, die mit Krämpfen am Boden waren.
Ja.
Das möchte ich auch sagen. Obwohl sie 2 Tage länger hatten, Regenerationszeit. Aber die haben halt dieser eine Schuss, den sie in Innenpfosten gesetzt haben, der HSV, und der da so gnadenlos wieder rausgesprungen ist, da hat da jemand kurz die Luft angehalten. Und das Gegentor dann irgendwie um die 70. war, ich glaube, mit ein bisschen mehr Konzentration wäre der auch zu verhindern gewesen. Mhm. Weil der Freistoß segelt, der ist ewig weit weg und dass da der zweite Ball dann nochmal so reingegeben werden kann, eigentlich
im Normalfall. Ich glaube, die haben alle gedacht, der geht ins Tor aus.
Ich glaube nämlich auch.
Die HSV-Spieler, der Richtung Eckfahne den Ball hinterhergegangen und bringt ihn dann nochmal rein.
Ja, glaube ich auch.
Dann wurde es halt schwierig. Ja.
Schwierig wurde es auch für die Schiedsrichterin, die, naja, also Schieberrufe.
Ach so, ja.
Also, ich habe ja gesagt, vorneweg, Frauenfußball bei Union ist absolut mein Happy Place. Und
dann habe ich dich gesehen.
Ja, und dann war
Anpfiff. Deswegen und kommt der ganz in schwarz.
Genau. Von vornherein.
Schon gut los.
Sportlich motiviert im Stadion angekommen. Mein Happy Place.
Ja, ja. Gelbe Karte, rote Karte, raus die Frau. Also das waren schon, also es, ja, ich mag das. Das. Am Sportplatz ist das halt nicht so. Ich war da voll engagiert und
man hängt über seinen Wellenbrecher und nimmt gleich Pöbelpose ein.
Ja, schon. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, aber muss auch sagen, da sind viele Leute, die noch nicht 18 sind, auch links und rechts. Muss man auch in der Wortwahl ein bisschen sich zusammenreißen. Aber das ist
deswegen so, ja, Frau.
So wie er auch die Härte auf dem Platz und die Zweikampfhärte dazugenommen hat.
Ach, aber ordentlich.
War das dann aber auf den Rängen auch so. Und ich fand es gut.
Ja.
Also
ja, aber wenn hier auch nur Quatsch gepfiffen hat, das haben wir
ja alle gesehen. Ich wollte nur sagen, aber Happy Place hat nichts damit zu tun, dass mir das nämlich egal ist, sondern es macht mir einfach Spaß. Das wollte ich damit sagen. Und es macht mir Spaß, weil es halt darum geht, sportlich erfolgreich zu sein. Also jetzt, Entschuldigung, wenn ich so gerade so klinge wie Dirk Zingler. Aber ich,
wenn er recht hat, hat er ja auch recht.
Hat er auch recht, weil ich will, das ist ja kein Goodwill, dass die Frauen da spielen, sondern die wollen in die Bundesliga aufsteigen, die wollen die Besten werden. So, Punkt. Und ich bin da voll dabei. Und ich habe da richtig Spaß. Und ein paar Sachen sind da schon so für mich, die mir schon Spaß machen. Zum Beispiel ist jetzt in dieser zweiten Liga wirklich schwierig, weil die Auswärtsspiele so hammerweit weg sind und ja, die Sportplätze halt meistens Sportplätze sind. Also das Spiel beim HSV wird das Auswärtsspiel, das am nächsten ist, sein. Das ist ätzend, aber man kann halt auswärts fahren, ohne dass man wahllos von der Polizei aufgehalten wird. Grüße.
Vor allem müssen wir ja die 121 Gästefans überbieten.
Ja, ja, die waren übrigens nicht schlecht, muss man neidischerweise auch mal anerkennen.
Ja, man hat die gehört.
Ja, richtig.
Und ich verstehe auch ein bisschen deren Ärger darüber, dass sie nicht im Gästeblock waren.
Kann ich auch nachvollziehen, also ich kann ja auch Union nachvollziehen, die sagen, okay, dann müssen wir jetzt alles nochmal aufmachen, kostet uns so und so viele Leute. Verstehe ich auch.
Ja, aber
genau,
bin ich tatsächlich da mehr auf der Gästefanseite.
Aber wird's halt auch
das, wenn wir schon im Stadion spielen, dann für alle im Stadion.
Richtig, dann wird es auch Stehplätze für die Gäste haben.
Ja.
Ja.
Das ist richtig.
Die hatten halt eine Zaunfahne vor dem leeren Gästeblock.
Die hatten auch ihr ganzes Besteck dabei mit den großen Fahnen und so Sachen. Also die waren schon wirklich gut sortiert und dann möchtest du eigentlich auch dafür den Raum haben.
Zumindest kannst du halt mit dem Verein mal in Verbindung treten und fragen, wie sieht's denn aus bei euch? Also wenn da irgendwie, weiß ich nicht, Freiburg 2 mit 7 Leuten kommt, vielleicht nicht, aber
ja. Ja, es stimmt schon. Das gehört halt dazu. Also
ja.
Ja.
Fanrechte auch dort.
Unbedingt immer.
Gut. Dann würde ich sagen, geht's nächstes Auswärtsspiel ist am 1. September in Nürnberg. Und das Heimspiel, da war ich so ein bisschen irritiert, das wurde angesagt für 8.9. oder liege ich damit falsch?
Das habe ich nicht gehört. Aber ich habe nachgeguckt, Pokal ist vom 7. bis 11.9. erstmal angesetzt.
Genau, weil es nämlich noch nicht irgendwo offiziell terminiert ist, wie das ja so im Fußballverbandsdeutsch heißt. Aber ich glaube, vielleicht weiß Union da schon was. Weil mir war so, dass die 8.9. gesagt haben im Stadion.
Ich sag mal so, es würde sehr gut passen, weil am 7.9. wäre ich eigentlich erst um 17.20 Uhr in Berlin zurückgewiesen. War komplett auf 7.9. aus, weil ich das irgendwo gehört habe. Hab natürlich, artig wie ich bin, mein Zugticket umgebucht, so dass ich früher in Berlin bin, habe jetzt quasi 2 Zugtickets von anderer Stadt nach Berlin zurück. Also wird es nicht an dem Samstag stattfinden.
Sondern schon am Freitag.
Sonntag, Montag, Dienstag oder Mittwoch. Na. Und ganz ehrlich, wir spielen gegen Leipzig und es ist Union gegen Leipzig und es würde mich nicht wundern, wenn der liebe DFB auch bei den Frauen sagten, wir gehen mal auf Nummer sicher und haut es auf Montag oder Mittwoch oder Dienstag. Wenn nicht das die bösen Fans dann da. Es ist der DFB und die wissen nicht, dass unsere Ultras nicht als gesammelte Gruppe bei den Frauen sind, glaube ich. Oder ist das denen egal? Also es würde mich nicht wundern.
Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der DFB, sagen wir mal, die dafür einschlägigen DFB-Kreise Frauenfußball nicht ernst genug nehmen, kann ich mir eben auch sehr, sehr gut vorstellen.
Das ist tatsächlich
auch. Also die Sicherheitsbedenkenträger sind, glaube ich, in anderen
Abteilungen. Haben keine Zeit, die nehmen, ja.
Ja, die, ich wollte gerade sagen.
Keine Ahnung.
Die sind mit Regionalliga beschäftigt, der Männer. Nee, also jedenfalls müssen wir nochmal kurz verifizieren. In dieser Woche wird es sicher bekannt gegeben, wann das Spiel genau stattfindet. Aber es auf jeden Fall werden es die Raba-Wochen für Union, weil die Woche drauf die Männer gegen Leipzig spielen. In Leipzig dann aber. Aber achter, also das DFB-Pokal-Wochenende der Frauen ist auf jeden Fall spielfrei für die Männer. Also insofern keine Ausreden, Leute. Oder ja. wie Christian nochmal so auf alte Zeiten referenziert hat nach dem Spiel.
Das fand ich so schön.
Ja, hat er gesagt tatsächlich, und wir machen es beim nächsten Mal so wie vor 20 Jahren oder 15 Jahren, beim nächsten Wochenende bringt jeder, der hier war, nochmal jemand mit, dann sind wir schon 10.000.
Genau.
Ja, so einfach ist das. Und dann werden wir alle sagen, zum Glück haben wir eine Dauerkarte.
Genau.
Das habe ich, ohne Scheiß, das habe ich irgendwie, wenn es am Ende um den Aufstieg geht, dann werden wir uns doch alle freuen, dass wir die Dauerkarte haben.
Ja.
Ja, oder ja, dass halt irgendwann, wenn es halt irgendwann so ankommt, dass wir halt dastehen und sagen, kämpft ihr mal alle um die Dauerkarten? Wir haben sie schon eine Weile.
Einmal was richtig gemacht.
Wo wart ihr denn damals in Hennstedt-Ulzburg?
Richtig.
Ja, dank Laura. Grüße nochmal.
Genau. Genau, immer wieder.
Lauras Grundschulklasse.
Gut.
Nur noch Bestes.
Dann würde ich sagen, haben wir es?
Fast.
Fast, dann sprich.
Du hattest hier noch aufgeschrieben unter dem Punkt und sonst so Mitgliederversammlung.
Habe ich nicht aufgeschrieben.
Wer von euch war das?
Ich. Ach so. Das war nur so ein, falls wir das noch ansprechen wollen, nochmal im Podcast, sodass wir ja dann, dass wir jetzt eine Mitgliederversammlung terminiert haben. Und was ich ganz cool finde, es hieß ja ganz oft schon so, mach die doch mal irgendwie so, dass man da auch als arbeitende Bevölkerung hingehen kann. Und die ist dann jetzt
Dienstag
halt
am 23 Uhr, meinst du?
Genau. Und dann ist die jetzt halt am Feiertag ab 13 Uhr, glaube ich, ne, im Stadion, wo man mal sagen muss, so, hey, danke, so geht's halt auch, ne? Weil da muss man nicht um 18 Uhr noch irgendwie zur Warschauer fahren und sich dann um 23 Uhr noch die Fragen anhören, was denn nun mit dem BVG-Ticket ist. Sondern man hört sie dann halt erst schon um 17, 18 Uhr. So.
Finde ich gut. Ist tatsächlich mal ein Service. Ich hab das Datum halt zur Kenntnis genommen, die Uhrzeit war mir. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber die Einladung habe ich natürlich gesehen.
Das war irgendwas auf dem frühen Mittag, glaube ich.
Ja, das war völlig in Ordnung. Also wenn es eh ein freier Tag ist, ist es vielleicht so ja egal.
Ich habe mich nicht durch die ganzen Satzungsänderungen durchgefräst, ehrlich gesagt. Deswegen möchte ich jetzt inhaltlich gar nicht so viel sagen.
Nee, das war wirklich bloß hier Service-Announcement, Mitgliederversammlung, 3.10. Mittag rum.
Ja, also man kann natürlich jetzt überlegen, ne, wenn Union da irgendwie gesagt hat, ja, die wollen bei den Männern beim Trikotsponsor sich Zeit nehmen und wahrscheinlich erst zum Beginn des nächsten Kalenderjahres da eine neue Partnerschaft präsentieren und im Herbst nochmal mit einer Botschaft, einer eigenen, vereinseigenen Botschaft da drauflaufen, kann man natürlich den Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung, die ja am 3. Oktober, das ist ja Herbst, stattfindet, überlegen, ob es da was gibt. Und Dirk Zinger hat ja gesagt, hier, vielleicht ist nochmal was mit Stadionaktie. Auch das müsste ja auch nochmal, glaube ich, bei der Stadion AG durchgehen, sowas. Und das würde man wahrscheinlich irgendwie vielleicht doch mitbekommen, falls da was ist. Aber Stichwort neues Stadion und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es langsam so den Druck, dass man auch hören möchte, was da passiert. Hm. Also so mit festen Datümern, wie du sagst.
Ja, aber das kannst du ja nur, also wie gesagt, wenn du nie selber in der Hand hast, kannst du immer nur Wasserstandsmeldungen machen. Dann kannst du immer nur sagen, Stand heute ist es übrigens so. Und das macht niemanden glücklich, aber das macht auch Union selber, also das macht halt auch wahrscheinlich Dirk Zingler nicht glücklich, das so machen zu müssen.
Na gut. Okay, aber das sind halt auch so, das ist jetzt hier so in den Raum.
Ich glaube auch weiterhin, dass auch auf der Mitgliederversammlung Dinge, die das Präsidium nicht diskutiert haben möchte, auch nicht raumgreifend diskutiert werden, insofern.
Ich glaube nicht, also ich denke nicht an diskutieren, ich denke an verkünden.
Ach so, ja, okay, ja, 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 aber was willst du, ja. Na, mal gucken.
Ja,
ich werde vermutlich nicht da sein, weil ich da an dem Morgen um kurz nach 8 nach Hause komme und abends um 9 wieder losfahre. Sehr unwahrscheinlich.
Alles klar. Gut, Leute, dann hören wir uns nach dem nächsten Wochenende.
Mhm.
Ich fahre nach Rostock, ihr guckt euch St. Pauli an.
Ja, das wird so sein.
Die Frauen spielen in Nürnberg. Gut, dann macht's gut. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss. Thank you.